Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extraportion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi.
Ihr habt euch schon immer gefragt, was Menschen dazu bringt, schreckliche Taten zu begehen? Dann seid ihr hier genau richtig.
Diese Folge ist bereits vor einigen Monaten und teilweise auch schon vor einem Jahr aufgenommen und veröffentlicht worden, damals noch auf unserem alten Patreon-Account und jetzt wird sie hier komplett öffentlich gemacht. Viel Spaß dabei!
Ich möchte die heutige Folge mit einer Frage beginnen und zwar wüsste ich gerne von dir, liebe Maxi, ob du Animes guckst.
Nee, tue ich nicht. Ich weiß nicht, es ist so, also ich habe früher total gerne Sailor Moon geguckt. Ist das auch ein Anime?
Ja, zählt schon.
Ja, und Winx Club?
Nee, das ich muss gestehen, dass ich Winx Club nicht kenne.
Also ich glaube, Winx Club ist kein Anime. Aber Sailor Moon, meine ich, ist einer. Ja. Das habe ich früher gerne geschaut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht im Anime-Game drin bin. Und du?
Es wäre zu viel gesagt, wenn ich sagen würde, dass ich Animes gucke. Ich habe eine Zeit lang Naruto geguckt früher. Und Pokémon zählt nicht zu Animes, aber ich habe zum Beispiel Pokémon auch richtig gerne geguckt.
Oh, Pokémon zählt nicht?
Also irgendwie, für mich ist es halt nicht so ein klassisches Anime. Also, weißt du, ich kenne die Kriterien für Anime nicht, aber ich hätte jetzt Pokémon nicht unter Anime abgespeichert.
Ja.
Allerdings ist tatsächlich eine meiner Lieblingsserien ein Anime gewesen, nämlich Death Note.
Das kenne ich, da habe ich mal einen Film von gesehen. Ist das ein Film?
Es gibt es als Film, ja. Ich weiß nicht, ob du es als Film gesehen hast. Es gibt Death Note auch als Film, glaube ich.
Ist das nicht auf Netflix?
Ich habe den. Oh, ist das diese Neuverfilmung? Die habe ich nicht geguckt.
Death Note sagt, als Anime sagt mir was auf jeden Fall.
Also als Anime läuft es definitiv nicht auf Netflix.
Das ist doch da, wo dieser Junge oder der Mensch das Buch hat, wo man dann Namen reinschreiben kann.
Ja.
Ja? Ja. Habe ich mal einen Anfang, glaube ich, gesehen von.
Ich finde tatsächlich, Death Note hat sich bei mir tief in den Kopf eingebrannt. Da bin ich sehr großer Fan. Aber an sich würde ich jetzt auch nicht behaupten, dass ich im Anime-Game so drin bin, dass ich viel davon gesehen habe. Wäre definitiv gelogen. Ich habe dich nämlich deswegen gefragt, weil wir in der heutigen Folge über einen Fall und eine Täterin sprechen, die später bekannt wurde als die Real-Life Yandere. Und das Wort Yandere kommt im Grunde aus der Anime- und japanischen Popkultur. Denn Yandere bedeutet, also setzt sich zusammen aus den Worten Yandere und Dere, die im Deutschen übersetzt bedeuten krank sein und verliebt sein. Die schlauen Füchse unter euch, die da jetzt eins und eins zusammenzählen, können sich vielleicht schon vorstellen, worum es geht, beziehungsweise was für eine Art Person jemand ist, der als Yandere bezeichnet wird.
So, also wenn ich mal so, also ich kenne mich damit gar nicht aus. Für die Füchse unter euch, das ist mal wieder eine Folge, wo ich keinen Plan habe und Babsi vorbereitet hat, deswegen all die originalen Reaktionen hier von mir. Ich würde mal raten, So liebeswahnmäßig?
Fast. Ein Charakter, also es kommt eben in diesen Animes vor, und ein Charakter, der da als Yandere bezeichnet wird, beschreibt eine Person, die sehr liebevoll und sehr, sehr zärtlich sein kann, aber eine gefährliche Besessenheit für die Person entwickelt und dann nicht mehr so liebevoll und zärtlich ist, sondern Stück für Stück immer mehr irre wird.
Ah, so wie... Das ist jetzt kein Anime, aber hast du Crazy Ex-Girlfriend geguckt?
Nein, aber der Titel impliziert wahrscheinlich ungefähr das, wovon ich rede.
Das ist ganz toll. Alle, die es jetzt hören, guckt euch das an. Ich liebe diese Serie. Ja, aber Crazy Ex-Girlfriend. Also vom Titel her, das würde ich mir dann vorstellen, wie die Hauptprotagonistin von der Serie.
Ja, also Yandere ist quasi eben ein Charakter, der sehr verliebt ist in jemanden, dann irgendwann besessen wird und also besessen ist, krank vor Liebe quasi wird, extrem aggressiv wird und die Taten, die diese Person begeht, und meistens sind es Frauen, also die klassische Yandere ist weiblich.
Mhm.
Und das geht dann so weit, dass die Frauen tatsächlich massive Gewalt anwenden oder die betroffene Person oder andere Leute tatsächlich sogar umbringen. Und ich fand es ganz interessant. Es gibt ein Computerspiel, das nennt sich Yandere Simulator. Ich persönlich möchte es unbedingt gerne spielen. Seitdem ich davon gelesen habe, will ich wissen, wie das ist. Und das Ziel dieses Spiels ist es, dass du quasi einen Crush hast. Also du bist Yandere und du hast einen Crush. Und du musst diesen Crush, den du hast, mit allen Mitteln, die dir einfallen, davon abhalten, dass er mit irgendwem anders was anfängt. Das heißt, du spinnst Intrigen, du lügst die Leute an, du bedrohst sie, du bestichst sie, du bringst sie um. Alles, um dafür zu sorgen, dass dein Crush mit niemandem anders irgendwie in Kontakt kommt.
Oh mein Gott, das will ich auch spielen. Das hört sich ja ultra witzig an.
Ich fand auch, dass es ziemlich witzig klingt. genau. Und die Person, über die wir heute sprechen, ist bekannt geworden eben als Real-Life-Yandere. Also als eine Art von Anime-Charakter, der in der Realität plötzlich so auftritt, wie man ihn aus der Popkultur kennt.
Ah. Ich hatte ja zwischendurch den Gedanken so, es kommt ja aus dem Japanischen. Und ist dieses Wort erst durch Anime entstanden oder gab es das Wort schon vor Anime?
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich nicht so viel rausgefunden habe darüber, wo das Ganze herkommt. Aber da es aus der Popkultur stammt, würde ich behaupten, dass Yandere wahrscheinlich aus diesem Bereich erst entstanden ist.
Ja. Ich habe mir gerade gedacht, wenn dieses Wort auch unabhängig von Anime schon im Japanischen bestanden hat, dachte ich mir, dass die vielleicht ein kleines Problem mit Menschen haben, die so drauf sind. Weil wenn du ein eigenes Wort für was hast, dann muss es ja schon häufig vorkommen. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber das glaube ich gar nicht unbedingt. Mhm. Weil in der japanischen Popkultur gibt es ja viele Begriffe für unterschiedliche. Also die Animes überzeichnen ja häufig Charaktere extrem oder zeigen bestimmte Strömungen in der japanischen Gesellschaft, bestimmte versteckte Sehnsüchte aus bestimmten Generationen.
Mhm.
Und Yandere, dieser Begriff fällt im Grunde in die gleiche Kategorie wie auch Uwu zum Beispiel.
Was ist das?
Uwu ist ein Wort, das zum Beispiel auch in der Popkultur und auch im Internet viel benutzt wird, bei Japan-Fans oder auch Anime-Fans. Es ist quasi U-W-U. Und wenn du dir das Wort anschaust, soll es quasi so aussehen wie jemand, der so die Augen nach unten wirft und dann so niedlich die Nase kräuselt.
Ah, ja, okay.
Uwu bedeutet quasi sowas wie sehr süß.
Aha, okay. Ja, nee, also ich meine, wenn es aus dem Anime kommt, dann gar kein Ding. Dann macht es vollkommen Sinn. Aber ich dachte mir gerade, wenn es sonst auch bestanden hätte, würde ich mir Gedanken machen, aber hat es ja nicht. Also
soweit ich weiß, nicht.
Okay.
Es kommt eben in diesem ganzen Kontext, in dieser Kultur von Animes und diesen Charakteren vor. Und wie gesagt, die japanische Popkultur überzeichnet das häufig ja auch stark. Dieses sehr Niedliche zum Beispiel oder auch dieses sehr verliebt und dann sehr irre oder sehr dramatisch. Und
ich meine, wäre ja auch langweilig, wenn es Mittel wäre, ne? Es muss extrem sein.
Ja, also
es,
ja.
Es unterhält. Also, ne, wenn ich an meine Crazy Ex-Girlfriend-Serie denke, es wäre nicht halb so lustig, wenn die nicht komplett crazy wäre.
Ja, und ich glaube, was in der japanischen, also in dieser Anime-Kultur halt auch häufig vorkommt, sind so Ideen, die würdest du in einem normalen deutschen Film nicht finden. Also weiß ich nicht, wo Leute sich in unterschiedliche Tiere verwandeln oder wo jemand einen Zeitstopper hat oder wo, weiß ich nicht, die absurdesten, merkwürdigsten Dinge in diesem Anime passieren, wo plötzlich Dinge möglich sind, die jenseits von, also die würde bei uns in der europäischen Kultur, findest du die nicht in irgendwelchen Filmen. Und dafür ist ja die im Ganzen asiatische oder auch japanische Kunstkultur quasi auch bekannt. Aber es gibt tatsächlich dieses Prinzip von Yandere auch außerhalb von japanischen Werken, nämlich beispielsweise in den Charaktertypen von Disney. Gaston von Die Schöne und das Biest wäre zum Beispiel Yandere.
Ja, stimmt.
Er ist besessen von Belle Und er ist bereit, das Wohl ihres Vaters zu gefährden und das Biest zu ermorden, weil er Belle unbedingt will.
Aber er will Belle ja nur für seinen eigenen Narzissmus quasi.
Das ist egal.
Ach so,
er kann sehr liebevoll sein und er würde alles für sie tun. Es ist vollkommen egal, ob er es für sich tut. Das wäre ein Beispiel für Yandere.
Ah, okay, also muss es nicht um wirklich Liebe gehen, sondern auch um, also weil Gaston will Belle ja haben, weil sie halt die Hübscheste ist und er ist der Hübscheste und er braucht natürlich auch die hübscheste Frau. Also sie ist quasi wie so ein Accessoire.
Also ich glaube, wenn es wirklich um Liebe gehen würde, ich weiß nicht, ob man Liebe als die etwas bezeichnen kann, für das du andere Menschen ermordest, damit die Person mit ihnen nichts anfängt.
Naja, also das ist wahrscheinlich, je nachdem, wen du fragst.
Ist richtig, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Ich glaube, die Frage, ist das dann wirklich so richtige Liebe, erübrigt sich so ein bisschen, wenn man sich das Prinzip von Yandere anschaut.
Ich bin in letzter Zeit, die letzten zwei Jahre ganz viel auf BookTok unterwegs und da lese ich ganz viel so Dark Romance und da wäre es vollkommen normal.
Ja, also.
Also von daher, je nachdem, wen du fragst.
Das ist wahrscheinlich richtig. Das ist wahrscheinlich richtig. Ich habe bei meiner Recherche allerdings, abgesehen von unserem Fall, auch eine andere Geschichte von Yandere gefunden, die tatsächlich ein junger Mann erst in Japanisch publiziert hat, die dann auf einer englischen Website vom Japanischen ins Englische übersetzt wurde, indem er, weil es gibt auf Reddit zum Beispiel Threads, wo gefragt wird, hey, habt ihr schon mal so eine Real-Life-Yandere-Experience gehabt?
Mm-hmm.
Und dann tauschen sich Leute darüber aus. Und eine davon habe ich mitgebracht, weil ich dachte, das macht es vielleicht noch ein bisschen anschaulicher, weil die Informationen zu dem Fall, den ich mitgebracht habe, einfach nicht so detailliert waren, wie ich sie gerne gehabt habe. Habe ich einfach noch ein anderes Beispiel mitgenommen. Das habe ich jetzt nicht umgeschrieben, sondern ich habe einfach den Erfahrungsbericht benutzt, den ich im Internet gefunden habe und den würde ich gerne teilen. Es war auf der Geburtstagsfeier von einem Freund. Ich hatte nie Glück mit Girls, aber mein Freund, der sozusagen ein Playboy ist, war sehr erfolgreich bei den Girls. Deshalb habe ich mich bei ihm eingeschleimt, damit er mir hilft, eine Freundin zu bekommen. Also hat er mich zu sich geholt und hat mir drei Mädchen vorgestellt. Die haben zwar mit mir geredet, aber haben kein Interesse an mir gezeigt. Schließlich waren sie ja nur für ihn da. Aber dann kam ein anderes Mädchen auf mich zu. Sie sah sehr süß aus und war sehr hübsch. Und als wir miteinander gesprochen haben, hat sie sogar gelacht. Ich war sehr aufgeregt und habe mich dann beim Gespräch ins Zeug gelegt und schließlich öffnete sie sich mir gegenüber und erzählte mir, dass sie in ihren alten Beziehungen sehr missbraucht wurde. Ihr Ex-Freund habe ihr nur Liebe gegeben, wenn sie ihm Geld gab und habe sie geschlagen, wenn sie ihm kein Geld gegeben habe. Sie hat geweint und ich hatte viel Mitleid mit ihr. Und es war wahrscheinlich gut für sie, dass sie da endlich mal drüber reden konnte. Und für mich war es ein neuer Rekord, dass so ein hübsches Mädchen sich mit mir so gut versteht. Als sie mich umarmt hat, hatte ich Titanic-Musik in meinem Kopf und mein Herz klopfte wie verrückt. Wir fingen an, uns zu daten und sie wurde zu meinem Engel, der mir mein Leben viel schöner machte. Sie war sehr süß zu mir und sagte immer, bitte lass mich nie alleine. Wer würde so ein hübsches Mädchen schon alleine lassen? Jedenfalls war das der Anfang eines gruseligen Albtraums in meinem Leben. Sie fing nämlich an, sich immer mehr zu verändern. Als ich arbeiten war oder mit Freunden draußen, konnte ich nicht immer an meinem Handy sein. Sie hat mich aber oft angerufen. Ich hatte das Gefühl, dass mein Handy die ganze Zeit ohne Pause klingelte. Aber als ich zu Hause ankam und endlich Zeit hatte, auf mein Handy zu schauen, war ich schockiert. Sie hat mich 120 Mal angerufen. Ich hatte etwas Angst, aber war auch etwas glücklich. Also habe ich sie zurückgerufen. Und am Telefon sagte sie, ihr Name war Haruko, was machst du? Wo warst du? Wen hast du getroffen? Schick mir Bilder, wo du aktuell bist. Warum hast du mich nicht gleich angerufen? Lass mich nicht allein. Ich will sterben, ich will sterben, ich will sterben. Sie hat sehr viel geweint und es tat mir auch sehr leid für sie, aber ich hatte auch Angst. Danach hat sie mich immer täglich oft angerufen und meinte, wenn du mich alleine lässt, werde ich sterben. Später schrieb sie mir haufenweise Nachrichten und rief mich immer wieder hunderte Male an. Sie schrieb mir auch sowas wie, wenn du mich jetzt nicht triffst, dann werde ich sterben. Als wir telefonierten, sagte ich, bitte hör auf, sag sowas nicht. Sie weinte nur und hat aufgelegt mit den Worten, ich bring mich um. Ich habe mir sehr viele Sorgen gemacht und als ich sie anrief, ging sie nicht dran. Ich habe das Schlimmste befürchtet und fing an, zu ihrem Haus zu rennen, so schnell wie ich konnte. Als ich bei ihr ankam, hat sie geweint und hatte Wunden am Handgelenk. Ich habe mit ihr geredet, aber sie weinte nur. Und nach einer Weile hat sie angefangen zu lachen. Einfach so. Das war echt gruselig. Ich wusste nicht, was mit ihr nicht stimmt, aber ich lachte einfach mit ihr mit. Sie umarmte mich, aber ich hatte Angst, dass sie mich absticht. Ich habe von solchen Yandere-Mädels schon gehört. Deswegen dachte ich, sie hat vielleicht ein Messer. Aber sie tat mir nichts. Sie sagte nur, geh bitte nicht mehr weg. Ich will, dass du meins bist. Wenn du weggehst, werde ich mich umbringen. Dann fing sie an, 5 Regeln aufzustellen. Regel 1, du musst 5-mal in der Woche Zeit mit mir verbringen. Regel 2, immer wenn du weggehst, musst du mich anrufen und sagen, wo du warst und mit wem du warst. Immer wenn du frei hast, musst du mit mir auf ein Date gehen. Regel Nummer 4, du musst von allen anderen Mädchen die Kontaktdaten löschen und sie blockieren. Regel Nummer 5, immer wenn dich ein Mädchen anschreibt, musst du sie sofort blockieren. Die Regeln waren sehr hart für mich, aber wenn ich eine Regel breche, dann dachte ich, wird es gefährlich für mich. Als ich ihr sagte, sie solle nicht an Selbstmord denken, war sie sehr glücklich und eine Zeit lang hatte sie sich wieder unter Kontrolle und war süß und tat alles für mich. Eines Nachts wachte ich auf, als ich sie weinen hörte. Sie hat sich wieder am Handgelenk verletzt. Ich wollte nicht, dass sie weiß, dass ich wach bin, also tat ich so, als würde ich schlafen. Auf einmal hörte ich, wie sie anfing, Klavier zu spielen und dabei sang, dass alle Menschen, die mit Musik Geld verdienen, sterben sollten. Zu der Zeit war ich in einer Band. Wir waren zwar super schlecht, aber ich hatte viel Spaß und ich wusste nicht, ob sie es wirklich so gemeint hat. Danach ging sie in die Küche, holte sich einen Apfel und schnitt den Apfel in 2 Teile. Dann kam sie zu mir ins Bett und legte sich nackt auf mich. Ich glaube, sie wusste, dass ich nicht schlafe. Sie biss mir in ein Ohr und sagte, was wäre besser für dich, deine Ohren oder deine Augen zu verlieren? Meine Angst war auf einem Maximum. Ich dachte, sie wird das Messer gegen mich verwenden. Also schubste ich sie von mir weg, holte meine Kleidung und lief aus ihrem Haus. Als ich bei mir zu Hause ankam, löschte ich ihre Handynummer. Ich dachte, ich würde sterben, wenn ich sie noch einmal treffe. Einen Tag lang hatte ich Ruhe. Aber in der nächsten Nacht klopfte sie an meine Haustür. Sie war laut, rief meinen Namen und meinte, wenn ich die Tür aufmachen würde, würde sie mich angreifen. Ich checkte ihren Social-Media-Account und auf ihrem Status stand, ich will mit ihm gemeinsam sterben. Ich rief die Polizei, aber sie verschwand vor meiner Haustür. Ich glaube, sie ist in Behandlung, aber ich weiß es nicht. Haltet mich für verrückt, aber ich würde sie immer wieder daten. Sie war das süßeste Mädchen, das ich je abbekommen habe. Aber bestimmt hat sie jetzt einen anderen Jungen.
Also ich weiß, also der junge Herr hier, der das geschrieben hat, ich weiß ja nicht, ob der auch so normal ist. Also hier eben, ich würde sie wieder daten, obwohl ich total Angst vor ihr hatte und mir sicher war, dass sie mich absticht. Also ich meine, der hat, das ist ja
also ist, man könnte,
höchst bedenklich.
Man könnte sagen, es war eine bedenkliche Dynamik zwischen den beiden.
Man könnte es sagen. Also ich muss aber sagen, dass das Mädel hat sich für mich auch ein bisschen nach der Borderline-Symptomatik angehört.
Ach, ich habe drauf gewartet. Ich habe drauf gewartet, wann du das sagen würdest. Weil ich bei Yandere die ganze Zeit dachte, ist Yandere einfach... Also Yandere beschreibt für mich irgendwie auch einen Teil. Also was so Beziehung angeht, musste ich immer denken an so ein bisschen was von Liebeswahn. Gemischt mit Borderline, gemischt mit so einer antisozialen, narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Das ist für mich
auf jeden Fall ein neues Konstrukt.
Das sollte man ins ICD-10 mit aufnehmen.
Aber was auch wirklich Yandere dann heißt.
Ja, genau. Yandere-Syndrom oder so.
Also diese Geschichte, die du da jetzt vorgelesen hast, dieses Mädchen mit dem irgendwie, ich brauche dich, verlass mich nicht, ich bring mich um, wenn du gehst, die Selbstverletzung. Mhm, das ist ja alles so, wo wirklich alle Alarmglocken schrillen, so alles so. Das ist wie so ein riesiges Borderline-Neon-Tafelschild in meinem Kopf und es blinkt.
Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Weil es halt so viele von den Diagnosekriterien erfüllt.
Ja.
die man an der Stelle vermuten würde.
Also ich sag mal so, würde die in die Klinik reinkommen und ich wäre behandelnde Psychologin, würde ich mal darauf testen.
Das finde ich nachvollziehbar.
Ja.
Aber das ist genau das, was ich im Grunde, also damit so auch mit diesem Erfahrungsbericht hervorbringen wollte, weil in dem Fall kommt nicht so sehr vor, wie die Interaktion zwischen den beiden Beteiligten abläuft. Und deswegen wollte ich halt damit zumindest so eine Idee geben, was auch das Internet und die Leute selber unter Yandere verstehen.
Aber es scheint ja, als ob, also vor allem dieser Junge, der das, oder dieser Mann, der das geschrieben hat, dass, also quasi da, er fand es ja offensichtlich ganz schlimm, aber gleichzeitig ja, auch wenn es in Animes so stark da ist, ja auch irgendwie eine Faszination für diese Art von Frauen da ist. Also er sagt ja dann, ich würde sie immer wieder daten.
Ne? Ja, also irgendwie, also das Prinzip von Yandere, also diese Frauen werden in den Geschichten auch extrem gehypt, die werden häufig idealisiert, weil sie so hingebungsvoll sind und so süß und so liebevoll und alles, was sie wollen. Sie wollen deine ganze Liebe. Alles, was du hast.
Das ist irgendwie so, ja, es, also es hört sich da irgendwie auch so an, als ob er so dieses, ja doch, idealisieren, also es überrascht mich nicht, wenn ich jetzt das so gehört habe, hätte ich jetzt irgendwie auch gedacht, dass es irgendwie nicht ganz so ernst genommen wird. Also das ist ja wirklich sehr problematisch, dieses Verhalten. Es wird aber gar nicht so ernst genommen und es scheint, als ob er trotzdem, als ob das irgendwie auch attraktiv für ihn zu sein scheint. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also dass er es irgendwie auch gut findet.
Ja, es ist, ich glaube, es wird halt viel, also das, was dabei ja so hervorgehoben wird, ist, dass diese Yandere-Frauen sehr süß sind und liebevoll und unglaublich attraktiv und niedlich. Und das ist aber auch, was Yandere bedeutet. Also super süß, attraktiv, liebevoll, sie überschüttet dich mit Liebe, sie gibt dir alles, was du willst, sie ist alles, was du je wolltest. Aber wenn du dich auch nur einen Millimeter wegbewegst, bringt sie dich um. Und die sind in den Animes auch häufig echt, also da ist es nicht irgendeine Bedrohung, sondern das sind die, die dann irgendwie mit, also die wirklich bis zum Mord richtig gewalttätig werden. Da gibt es, ein Anime fällt der Name nicht mehr ein, aber da geht es komplett nur darum, dass ein Mädchen quasi die ganze Zeit, wie bei dem Yandere Simulator, die ganze Zeit irgendwelche potenziellen Konkurrentinnen und Personen um ihren Crush herum ausschaltet. Und das wird total gerne geguckt, weil die dann, weil man dann irgendwie auch mit ihr sympathisiert oder die Zuschauer häufig damit sympathisieren, weil es irgendwie, manchmal ist der Freund auch jemand, dass er nicht so nett zu ihr ist und sie gibt ihm ja alles und dann klickt quasi so ein Schalter und dann wird sie böse und man denkt sich, ja, okay, ist irgendwie verständlich und also weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, ich meine, gut, wenn man ja die, man begleitet ja wahrscheinlich dann die Protagonistin und ist dann. Dann ist man ja schon irgendwie durch die Serie irgendwie geprimed, ne?
Nicht nur.
Nee?
Warte meinen Fall ab, dann weißt du, dass es nicht nur in Serien so ist.
Okay, dann würde ich sagen, lies gerne den Fall vor und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht.
Mai 2019, Shinjuku, Japan. 3.50 Uhr nachts, Ortszeit. Auf den hellen, beigen Fliesen der Lobby des Wohnungskomplexes sitzt eine Frau. Hinter ihr sind zahlreiche dunkelblaue Briefkästen mit silbernen Schlössern zu sehen. An jedem steht eine kleine Zahl. Es leben viele Menschen in den zahlreichen Wohnungen des riesigen Hochhauses. Die Frau, die dort an die Briefkästen angelehnt sitzt, hat dunkles Haar, dunkelbraune Augen und trägt eine große, schwarz umrahmte Brille. Sie ist hübsch. Ihr Pony fällt ihr über die Stirn. Immer wieder führt sie ihre Hand zum Mund und drückt die rot geschminkten Lippen an den Filter ihrer glimmenden Zigarette. In der anderen Hand hält die junge Frau ein Handy, welches sie sich ans Ohr drückt. Sie trägt ein kurzes, dunkles Hemd. Ihre nackten Füße stecken in dunklen, karierten Schlappen. Abgesehen von der Tatsache, dass sie mitten in der Nacht halbnackt auf dem Fußboden der Lobby sitzt, scheint nichts Ungewöhnliches an der Frau zu sein. Nichts außer der unglaublichen Menge an Blut, das ihre Hände, ihre Finger, die Beine und den Boden um sie herum bedeckt. Selbst in ihrem Gesicht sind Blutspritzer zu erkennen. Ihre Züge zeigen jedoch keinerlei Schock oder Regung. Im Gegenteil, sie sitzt entspannt, ihre Körperhaltung strahlt Ruhe aus und ihr Blick wandert nicht ein einziges Mal zu dem Mann, der oberkörperfrei, regungslos und mit tiefen, stark blutenden Stichwunden in der Brust hinter ihr auf dem Boden liegt. Yuka Takaoka wird am 28. Januar 1998 als Einzelkind geboren. Als junge Frau bricht sie ihr Studium ab und entscheidet sich für eine Karriere in der japanischen Bar- und Dienstleistungsbranche. So beginnt sie ihren Job als Managerin in einem Mädchen-Hostess-Club in Shinjuku Ward, Tokio, und stürzt sich in das aufregende Nachtleben. Im Oktober 2018 lernt sie dort dann Phoenix Luna kennen, der im Nachtclub Fusion by Youth im Rotlichtviertel Kabukicho als Gigolo arbeitet. Die beiden verlieben sich ineinander und beginnen eine Beziehung. Doch Yuka möchte schon bald nicht mehr, dass ihr Freund sich weiter als Gigolo verdingt. Sie möchte nicht, dass andere Menschen ihn berühren, er soll nur für sie so nahbar sein. Immer wieder streitet sich das Paar darüber, bis Yuka Luna schließlich ein Angebot macht. Sie beginnt, ihm monatlich 9.000 US-Dollar zu überweisen, damit er keine Kunden mehr annimmt. In den nächsten Monaten verschärft sich die Situation zwischen den beiden jedoch immer wieder. Yuka wird immer besitzergreifender, eifersüchtiger und wütender ihrem Freund gegenüber. Am 23. Mai 2019 eskaliert die Situation dann. Während Luna im Badezimmer der gemeinsamen Wohnung ist, durchsucht Yuka sein Handy. Schließlich findet sie in seinen Fotos Bilder von ihm, während er mit anderen Frauen schläft. Yuka ist außer sich vor Wut, schafft es aber, sich zusammenzureißen und lässt sich nichts anmerken, als ihr 20-jähriger Freund aus dem Badezimmer zurück ins Schlafzimmer kommt. Während Luna sich irgendwann ins Bett legt und schlafen geht, bleibt Yuka wach. Stundenlang sitzt sie neben ihrem Freund in der Dunkelheit und wartet. Als sie sich gegen 3.50 Uhr morgens schließlich ganz sicher ist, dass er tief schläft, greift die 21-Jährige nach einem Küchenmesser. Leise bewegt sie sich durch die Dunkelheit auf ihren schlafenden Freund zu und sticht ihm dann blitzschnell das Messer in den Unterleib. Sofort ist Luna hellwach. Panisch stößt er seine blutverschmierte Freundin von sich, drückt die Hand fest auf die tiefe Wunde und flieht aus dem Apartment mit dem Aufzug in die Lobby. Dort bricht der junge Mann nach erheblichem Blutverlust zusammen. Langsam setzt sich Yuka neben seinen unbewegten Körper und zündet sich eine Zigarette an. Einige Zeugen alarmieren schließlich die Polizei. Yuka versucht nicht, ihrem Freund das Leben zu retten. Im Gegenteil, zu den Beamten sagt sie später: "Ich habe den Notdienst nicht angerufen, weil ich sterben wollte, nachdem ich gesehen hatte, wie er durch die Messerstiche starb. Da ich ihn so sehr liebte, konnte ich einfach nicht anders. Nachdem ich ihn getötet hatte, wollte auch ich sterben." Luna wird sofort mit dem nächsten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. 5 Tage liegt er im Koma, doch die Ärzte schaffen es, sein Leben zu retten. Er übersteht den Angriff seiner Freundin ohne bleibende Schäden. Yuka Takaoka wird am 3. Dezember 2019 wegen versuchten Mordes verurteilt. Ihr zu diesem Zeitpunkt bereits genesener Ex-Freund Luna nimmt bei dem Prozess Yukas finanzielle Entschädigung von 45.000 US-Dollar an. Er gibt vor Gericht an, keinen Groll gegen sie zu hegen und entschuldigt sich sogar dafür, dass er sie betrogen hat. Zur Überraschung vieler bittet er den Richter, eine milde Strafe zu wählen. "Wenn möglich, möchte ich, dass die Menschen ein normales Leben führen können, anstatt für ihre Sünden zu bezahlen", sagt Luna vor Gericht zu Beginn des Prozesses. Die Anklage hingegen fordert eine Strafe von 5 Jahren. Der vorsitzende Richter verurteilt Takaoka schließlich zu einer Gefängnisstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten. Er bezeichnet die Tat als egoistisch und fügt hinzu, dass sie eine starke Absicht zu töten gehabt habe. Der Richter sagt auch, Es ist schwer zu rechtfertigen, eine Bewährungsstrafe auszusprechen. Gefängniszeit ist unvermeidlich. Anders als die deutlichen Worte im Gericht wird Yuka Takaoka in der Bevölkerung teilweise sogar für ihre Tat gefeiert und erhält innerhalb kürzester Zeit den Spitznamen The Real Life Yandere. Eine GoFundMe-Spendenkampagne zur Befreiung von Takaoka aus dem Gefängnis bringt in 2 Tagen über 3.800 US-Dollar ein. Der Ersteller der Spendenaktion nimmt die Spende jedoch nach massenhafter Meldung seines Posts wieder herunter. Ende 2023 wird Yuka Takaoka dann aus der Haft entlassen. Nur kurz nach ihrer Entlassung beginnt sie bereits wieder in den sozialen Medien zu posten. Dort stellt sie sich selbst als Real-Life Yandere dar, postet Cosplay-Bilder, verkleidet als unterschiedliche Yandere-Charaktere und Fankunstwerke, die zahlreiche begeisterte Menschen im Internet für Yuka erstellt haben.
Ich habe irgendwie ein ähnliches Gefühl wie gerade bei dem Bericht, den du vorgelesen hast. Ich denke mir, dass so in dem Sinne, so dieses Mädchen braucht ganz viel Hilfe. Und gleichzeitig denke ich mir, was ist mit den ganzen Menschen los, die sie so sehr feiern? Also ich habe gerade mal kurz so in Instagram, während du die letzten Sätze vorgelesen hast, bin ich auf Instagram und habe sie eingegeben. Und da sind ja auch so viele Fan-Accounts.
Mhm.
Junge, das ist ja wirklich, das ist ja alles voll von ihr. Das ist ja wirklich so richtig so, ja, das sind richtige Fan-Accounts.
Ja, sie ist die wahrgewordene, idealisierte Yandere aus den Animes. Und ganz viele Leute haben sie dafür gefeiert, dass sie sich so an ihrem untreuen Freund gerecht hat. Dass sie quasi gezeigt hat, dass sie das mit sich nicht machen lässt.
Haben sie dafür gefeiert, dass sie neben ihrem verblutenden Freund in tiefen entspannt in der Lobby saß und sich erstmal eine Ziggy angezündet hat.
Genau dafür. Sie wurde ganz oft, haben Leute das als Anime nachgezeichnet. Und in dem Spiel Yandere Simulator haben ganz viele von ihren Fans verlangt, dass es einen Skin geben soll, der so aussieht wie Yuka Takaoka.
Boah, das finde ich ganz schwierig. Oh ja, ja. Ich meine, so ein Spiel, davon kann man halten, was man will. So, das kann zum Spaß hier mal ganz lustig sein, aber das ist ja so eine Glorifizierung, was ich richtig schwierig fände, wenn sie dann quasi in diesem Spiel auch noch zu spielen wäre. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Oh, ganz schwierig. Eieiei.
Was ich krass fand, was häufig unterschwellig durchgekommen ist, ist, dass viele Leute nicht wollten, dass sie im Gefängnis bleibt, weil sie zu hübsch ist und zu süß ist fürs Gefängnis. Mhm. Das ist dieses Pretty Privilege.
Ja, aber so sehr gesehen sogar noch ein bisschen, also Pretty Privilege ist für mich, wenn du also vielleicht habe ich es auch jetzt falsch im Kopf, aber es ist für mich, wenn du Vorteile im Alltag hast oder wenn du irgendwie im beruflichen Kontext Vorteile hast, aber das ist ja was, das ist ja...
Naja, es ist ja im Grunde genau das Gleiche. Vorteil vor Gericht, du siehst hübsch aus, du bist zu hübsch fürs Gefängnis, du kriegst einen Fanclub online, weil du zu hübsch bist, um jemanden zu ermorden, beziehungsweise du bist so hübsch, dir kann man das verzeihen.
Ja, aber das ist irgendwie so ein Pretty Privilege auf einem ganz anderen Level.
Ja,
aber... als das, was ich sonst im Kopf habe, so irgendwie.
Definitiv, aber ich musste tatsächlich... bei den Aussagen zu, ja, sie sollte nicht ins Gefängnis, weil sie so gut aussieht, musste ich an den jungen Mann denken, den wir auch schon in einer unserer Podcast-Folgen hatten.
Den habe ich auch gerade gedacht.
Der damals als Raser einfach Menschen, also wo einfach Menschen gestorben sind, weil er mit dem Auto in die reingefahren ist, aus Versehen diesen Unfall gebaut hat. Wie hieß der denn noch gleich?
Cameron?
Ja.
Cameron? Das ist doch der auf TikTok viral ging.
Ja, genau.
Der wo auf TikTok viral ging, wie er auf das Urteil reagiert, wo seine Augen hinter der Maske so riesig werden, also vollkommen schockiert guckt.
Genau.
Ja, ich erinnere mich.
Und daran musste ich bei Yuka Takaoka auch denken. Und ich muss gestehen, dass ich tatsächlich überrascht war von 3 Jahren und 6 Monaten für den offensichtlichen Versuch, jemanden umzubringen und dann daneben zu sitzen, während dein Ex-Freund neben dir verblutet und dir eine Zigarette anzuzünden.
Vielleicht war da ja tatsächlich, also auch beim Richter, Pretty Privilege.
Ich hatte es mal nachgeschaut. Mhm. Und in Japan gibt es, wenn ich das richtig verstanden habe, die Juristen unter euch, die sich mit japanischem Recht auskennen, korrigieren mich bitte. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es in Japan immer noch die Todesstrafe. Und das Mindestmaß für Mord liegt bei 5 Jahren. Und das Maximum ist eben die Todesstrafe. Also die gibt es in Japan noch. Und in der japanischen Kultur ist das auch Common Knowledge. Wenn du jemanden umbringst, kann es sein, dass du dafür umgebracht wirst, wenn du verhaftet wirst. Und in Anbetracht der Tatsache, dass sie ihn offensichtlich versucht hat, ihn umzubringen, sie keine Hilfe gesucht hat und sie dann daneben saß, und dieses Bild ist wirklich, das ist komplett durch die Welt gegangen, weil sie da halt sitzt und es ist komplett alles voller Blut und sie ist völlig tiefenentspannt.
Warte, wie das Bild?
Das Bild, es gibt ein Bild von ihr, wie sie in der Lobby sitzt, auf dem Fußboden, und hinter ihr liegt ihr komplett nackter Freund, blutüberströmt, und sie sitzt da und zieht an einer Zigarette und telefoniert. Das Bild, das ich am Anfang vom Fall beschrieben habe, ich habe einfach nur ein Bild beschrieben, das viral gegangen ist.
Wer hat es denn fotografiert und veröffentlicht?
Wahrscheinlich die Polizei, weil vor ihr kniet ein Polizist, der versucht, mit ihr zu reden, den sie komplett ignoriert.
Okay, das Bild werde ich mir nach der Folge auf jeden Fall mal kurz anschauen. Krass. Mit wem hat sie eigentlich telefoniert?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
Also das ist ja... Ich meine, gut, man kann sagen, ja gut, er ist ja nicht gestorben, von daher war es ja kein Mord. Es war versuchter Mord.
Naja, sie hat überlebt. Sie hatte Glück, dass es kein Mord war, beziehungsweise Pech, weil sie wollte es ja eigentlich, dass er nicht gestorben ist. Und er ist ja nicht ihretwegen nicht gestorben, weil sie saß da ja einfach, er ist nicht gestorben, weil Leute in den Rettungsdienst gerufen haben,
Ja, klar, aber ich meine, klar, sie hatte Glück, aber es ist, ja, also der Mord ist nicht vollendet quasi.
Ja, aber, also mit der Argumentation kann ich irgendwie nicht so ganz mitgehen, auch wenn es juristisch natürlich...
Juristisch ist es ein Unterschied.
Auf jeden Fall, ob die Person gestorben ist oder nicht, ist schon richtig. Aber ich fand es halt irgendwie krass, wie, also dass auch ihr Ex-Freund sagt, ja, bitte gebt ihr eine milde Strafe und ich habe sie auch betrogen und...
Ja, das habe ich mir aber auch gedacht. Also ich meine, na klar, das ist, also ich kann mir vorstellen, dass es für sie total schmerzhaft gewesen sein muss. Und offensichtlich hatte sie diese Angst die ganze Zeit auch schon und hatte ja total das Bedürfnis nach Sicherheit gehabt, wenn sie ihm sogar 9.000 US-Dollar pro Monat gegeben hat, damit er eben nicht arbeitet und damit er eben nicht mit anderen Frauen verkehrt. Also da war ja eine total große Angst und eine total große empfundene Bedrohung von ihrer Seite aus da, dass eben er ihr fremd gehen könnte oder ihr verloren gehen könnte. Und von daher kann ich es vollkommen nachvollziehen, dass es sie bestimmt ganz arg verletzt hat. Aber das ist doch nicht kein Verhältnis. Also,
weißt du, was ich gedacht habe?
Ja.
Man konnte nie so richtig rausfinden, was das eindeutige Motiv war, weil sie immer nur gesagt hat, wie sehr sie ihn geliebt hat und dass er alles für sie ist und dass sie sich nichts ohne ihn vorstellen kann. Und das einzige Motiv dementsprechend wäre Liebe gewesen.
Mhm.
Und das, was ich daran irgendwie spannend fand, war, dass sie, indem sie, also ich fand es spannend, dass sie so ruhig neben ihm gesessen hat, obwohl sie dachte, sie hätte ihn umgebracht. Und ich habe mich gefragt, ob sie vielleicht deswegen so ruhig war, weil dieser Mordversuch, den sie begangen hat, hätte ihr quasi die 100%ige Kontrolle über ihn gegeben.
Ja.
Und es ist ja in der... Also auch bei so Serienmördern oder so nicht ungewöhnlich, dass mit einem Mord Kontrolle über den Körper von jemandem oder über die Person ausgeübt werden will, also soll. Dass die Leute versuchen, quasi Kontrolle auszuüben und dafür sorgen, dass die Person nie wieder gehen kann, weil sie obviously nie wieder gehen kann.
Ja. Was ich mir auch gerade gedacht habe, als ich gerade gesagt habe, dass es ja nicht im Verhältnis steht, quasi betrogen zu werden und dann den Partner umzubringen. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass sich zumindest der erste Bericht, den du vorgelesen hast, ja sehr nach einer Borderline-Symptomatik anhört. Mhm. Also wir wissen es nicht, wir Spekulationen, aber wie gesagt, die Neontafeln in unseren Köpfen sind angegangen. Und ich frage mich gerade, wenn wir mal einfach mal annehmen, dass quasi bei so Yandere-Mädchen oder Frauen, in dem Fall ja, quasi eventuell eine Borderline-Symptomatik zugrunde liegen könnte, frage ich mich, ob nicht, wenn ich jetzt gerade sage, das ist ja nicht im Verhältnis, das ist es natürlich nicht, aber ich frage mich, ob aus ihrer Sicht das nicht quasi schon total im Verhältnis zueinander stand, Weil also quasi, ne, wenn sie das als so eine starke Bedrohung erlebt hat und quasi, wenn er mir verloren geht, sterbe ich, dass ja quasi dann die Entdeckung, dass er ihr fremd geht, quasi, dass sie ihn da verloren hat oder dass er ihr entgleitet, für sie gleich bedrohlich ist, wie quasi ihn zu verlieren und was damit ja bedeutet, dass sie nicht mehr weiterleben kann. Und wenn er mit seinem Verhalten dafür sorgt, dass sie nicht mehr weiterleben kann, dann ist es ja wieder verhältnismäßig, dass er auch stirbt. Es ist gerade, das ist gerade über alle Ecken, aber das habe ich mir gerade, das kam gerade so in meinem Kopf, so auf Basis von eben dieser empfundenen Bedrohlichkeit, die ja natürlich von außen gesehen total unverhältnismäßig ist, aber vielleicht von ihrer subjektiven Art, weißt du?
Finde ich total nachvollziehbar. Ich würde gerne noch ein Zitat mit dir teilen, das sie nach der Tat, also etwas, das sie nach der Tat gesagt hat.
Ja.
Und zwar hat sie gesagt, ich dachte, ich würde ihn töten, weil ich dachte, so könnte ich mit ihm zusammen sein. Ich dachte, dass Ausdrücke wie, ich mag dich und ich möchte mit dir zusammen sein, Wirklichkeit werden würden, wenn wir beide sterben. Nachdem ich ihn getötet hatte, wollte ich auch sterben. Und das widerspricht der Theorie für mich so ein ganz bisschen, weil es nicht nach Rache klingt, sondern nach, wenn wir beide tot sind, dann können wir für immer vereint sein. Wenn ich dich töte, dann wirst du 100%ig mir gehören und nichts wird uns jemals wieder trennen können. Es wird auf immer und ewig wird es Liebe sein.
Weißt du, was ich meine? Da hat ihr Plan ja aber auch da hat sie ja auch ein paar Denkfehler gemacht, weil ich meine, wenn sie annimmt, dass sie in den Himmel kommen, es sind in der Vergangenheit auch schon andere junge Frauen gestorben, die dann vielleicht im Himmel ihr den streitig machen.
Ich glaube nicht, dass die, also ich sehe den, ja, komm schon, was. Also ich meinte halt einfach nur, dass ich das mir vorstellen könnte,
ja,
dass sie eben versucht hat, diese 100%ige Kontrolle zu erreichen, indem sie ihn an sich bindet. Also dass sie so eine extrem romantisierte Vorstellung aufgebaut hat von so einem gemeinsamen Tod, bei dem sie diejenige ist, die ihn tötet, damit sie endlich zusammen sein können, weil sie vielleicht in ihrem Kopf die Vorstellung hatte, dass Liebe Kontrolle bedeutet.
Ja.
Sonst hätte sie ja nicht versucht, ihn so krass zu kontrollieren. Und die ultimative Kontrolle, die du immer über jemanden haben kannst, ist, indem du ihn umbringst. Du beendest sein Leben.
Ich meine, es gibt ja auch solche Sätze wie, es gibt es ja hier im Deutschen jetzt, ich weiß nicht, ob es das im Japanischen auch gibt, aber so Sätze wie, keine Ahnung, irgendwie Tod vereint oder sowas, weißt du, das sind ja auch so. Oder zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich an Shakespeare denke, irgendwie Romeo und Julia, da ist es ja auch total romantisiert, dass die beiden ja am Ende sich umbringen, um beieinander zu sein und nicht von ihren Familien auseinandergerissen zu werden und so, ne? Also das ist ja was, so dieses gemeinsame in den Tod gehen, ist ja was durchaus romantisiert wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass, ne, wenn vor allem Yandere jetzt auch ein Ding halt ist in Animes und in Japan, dass es da vielleicht sogar noch mehr romantisiert ist. Und von daher kann ich mir, macht deine Theorie sehr Sinn, ja.
Zumal, wenn wir uns das, also wenn wir uns den Anlass angucken, oder den Auslöser besser gesagt, den Auslöser für das Delikt, dann ist der Auslöser, sie sieht Fotos von ihm mit einer anderen Frau. Und ihr wird in dem Moment klar, er ist nicht in meinem Besitz. Mhm. Er gehört mir nicht. Er geht, macht das trotzdem noch mit anderen Frauen. Ich muss das unbedingt verhindern. Ich muss verhindern, dass er nicht mir gehört. Und selbst, ich versuche ihn zu kontrollieren. Ich zahle ihm schon richtig viel Geld. Sie hat alle ihre Möglichkeiten, die sie hatte, Kontrolle über ihn auszuüben, hat sie versucht. Ihre Möglichkeiten sind erschöpft. Die einzige Möglichkeit für 100%ige Kontrolle, die sie noch hat, damit er komplett ihr gehört, ist, ihn umzubringen.
Von der Sichtweise aus, logischer nächster Schritt.
Nachvollziehbarer Schritt.
Ja.
Wenn wir die Brille aufsetzen von sehr krasser Besessenheit und Kontrollbedürfnis in einer zwischenmenschlichen Beziehung und du bezahlst die Person, du wirst Besitz ergreifen, du verbietest ihr bestimmte Sachen und du bindest sie quasi an dich und zahlst quasi schon dafür, dass sie die Dinge, die du nicht willst, dass sie tut, nicht mehr tut. Und dann macht die Person das trotzdem noch. Was willst du denn dann noch machen, wenn du die gesunde, nachvollziehbare Coping-Strategie von ich trenne mich nicht machen kannst, weil das nicht in dein Konzept passt? Dann hast du nur die Möglichkeit, die Person zu fesseln, sie festzuhalten oder sie umzubringen.
Ja, und gleichzeitig, wenn wir eben von so einer Borderline-Symptomatik eventuell ausgehen, ist das ja auch was, was totale Panik und totale Bedrohlichkeit auslöst. Ne? Also was ja also nicht nur, was ja für jeden irgendwie schlimm wäre, zu auszufinden, dass der Partner einen betrügt.
Ja.
ist ja quasi, wenn wir davon ausgehen, dass sie vielleicht so eine Symptomatik in so eine Richtung aufzeigt oder aufgezeigt hat, dass das ja dann nochmal quasi, sag ich mal, 10-mal schlimmer ist, als wenn es jetzt jemand ohne eine entsprechende Symptomatik erfährt, ne? Und quasi, dass es dann eben noch, ja, ich würde fast sagen, ja, ich habe irgendwie in so einem Kopf, noch lebensgefährlicher quasi auch für sie ist. Was ich mich aber frage, sie hat ja dann, also er wurde ja gerettet und sie ist in Untersuchungshaft erstmal gekommen. Mhm. Dann hat sie hat ihn dann ja verloren. Mhm. Warum hat sie sich dann nicht umgebracht?
Ich denke, das war der Plan. Aber die Rettungsdienste kamen vorher.
Nee, ich meine auch dann in Haft zum Beispiel.
Ich glaube, dass, also ich weiß es nicht, es gibt dazu keine Berichte, aber ich könnte mir vorstellen, dass er nicht gestorben ist und dass es deswegen für sie auch keinen Grund gab zu sterben.
Ah, und dann macht es keinen Sinn, weil dann können sie ja sowieso nicht zusammen sein, wenn er bei den Lebenden ist und sie bei den Toten.
Zum Beispiel, ja.
Ja.
Also ich fand es tatsächlich einen interessanten Case, insbesondere, weil aus dieser Perspektive von ich habe immer Angst, dass du mich verlässt. Ich habe immer Angst, dass du mit anderen Frauen bist. Oh mein Gott, ich habe gesehen, dass du mit anderen Frauen bist. Du hast sogar Fotos davon gemacht, wie du mit anderen Frauen bist. Dass sie in dem Moment, weil das war es ja, was die Leute so schockiert hat in erster Linie, dass sie daneben sitzt, während er hinter ihr verblutet und eine Zigarette raucht und telefoniert. Und selber halt komplett voller Blut ist. Und dass das ihr natürlich auch diesen Charakter von absolut irre sein gegeben hat in der Öffentlichkeit.
Ja, klar, ja.
Und das aber ja dieses Yandere-Prinzip auch ausmacht. Vollkommen verliebt, aber auch völlig irre.
Mhm.
Und bereit zu jeder brutalen Straftat überhaupt, um diese Person an sich zu binden. Und ich glaube, was diese These für mich auch nochmal unterstreicht, ist, dass sie so ruhig neben ihm saß.
Ja, weil sie wusste, dass sie nachgehen wird. Oder was?
Ja, nee, das dachte ich, das könnte auch sein, aber ich dachte auch, weil sie keine Angst mehr haben musste, dass er irgendwo anders hingeht.
Ja, weil sie da die Kontrolle dann quasi übernommen
genau.
hat.
Genau, und dass sie deswegen so friedlich quasi neben ihm saß, weil sie wusste, ich habe die hundertprozentige Kontrolle in diesem Moment.
Ja, jetzt geht er mir nicht mehr weg.
Ja.
Hm. Ich hoffe, dass sie Therapie gemacht hat mittlerweile.
Also wenn ich mir angucke, dass sie in den sozialen Medien sich selbst mit Cosplay, also im Cosplay-Stil als Real-Life-Yandere oder als unterschiedliche Yandere-Charaktere fotografiert und das hochlädt, weiß ich nicht, ob sie so richtig verstanden hat, dass der Fame, den sie dafür bekommen hat, irgendwie vielleicht nicht ganz gerechtfertigt ist.
Scheint so, als hätte sie die Ernsthaftigkeit nicht so ganz verstanden.
Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite wurde sie im Internet, diese Sachen, die sie selber postet werden, geteilt bis zum geht nicht mehr und kommentiert und sie hat so viel Zuspruch dafür bekommen online. Und von daher glaube ich nicht, dass, also ich nehme aus dieser Darstellung von sich selbst in unterschiedlichen Anime-Yandere-Charakteren, entnehme ich eher sowas wie Stolz auf den Titel The Real Life Yandere.
Ja, das kann ich mir schon auch vorstellen. Und ich meine, das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar quasi, dass sie in ihrer Situation quasi so dankbar diese ganze Glorifizierung annimmt, denn es ist ja auch total selbstwerterhöhend im Gegensatz zu dem, was sie vielleicht sonst im Knast abbekommen oder gesagt bekommen hat. Also ich meine, es macht aus ihrer Sicht Sinn, das total anzunehmen und dann einfach halt auf diesem Zug aufzuspringen und damit zu fahren und den auszureizen, weil es funktioniert ja für sie gut und so fühlt sie sich gut und so muss sie sich vielleicht auch nicht wirklich damit auseinandersetzen, was sie eben getan hat.
Vielleicht empfindet sie es auch einfach weiterhin als etwas, dass sie, wo sie im Recht war.
So wird es ihr ja wohl auch von der Öffentlichkeit gespiegelt.
Hä? Also ja, nicht von allen.
Aber das, was sie
also
sieht.
Also sie bekommt entsprechenden Zuspruch, sie bekommt natürlich auch Gegenwind. Aber was ich mich ehrlich gesagt frage, ist, ob wir von Yuka Takaoka nochmal irgendeine von solchen Straftaten zu sehen bekommen, weil es einfach keine Informationen dazu gibt, ob sie Therapie gemacht hat und ich ihren Social-Media-Auftritt mindestens bedenklich finde.
Naja, also wenn sie keine Therapie bekommen hat, dann ehrlich gesagt würde es nochmal passieren, würde es mich überhaupt gar nicht wundern, weil es scheint, als, wie gesagt, würde sie die Ernsthaftigkeit nicht sehen, als würde sie sich im Recht sehen. Und damit, wenn sie wieder einen kennenlernt und wieder irgendwie das Gleiche passiert oder sie wieder so verletzt wird, so quasi aus ihrer Sicht, warum sollte sie nicht? Weißt du, was ich meine?
Ja, aber es könnte natürlich auch sein, dass sie, weil sie jetzt Bekanntheit bekommen hat, dass der nächste Mann, mit dem sie zusammen ist, vielleicht sogar einen Fable hat für Yandere. Also, dass er das vielleicht sogar gut finden wird, wenn sie ihn so einengt. Es gibt ja Menschen, die finden das, empfinden das als sehr positiv, wenn der Partner viel Kontrolle ausübt und sehr strenge Regeln aufstellt und sehr kontrollierend ist.
Dann hoffen wir mal, dass, wenn es passiert, dass sie an jemanden gerät, der das total toll findet und wo dann die Beziehung ohne Schwierigkeiten funktioniert.
Ja. Und ansonsten gucken wir uns das mal an, weil immerhin wurde Yuka Takaoka erst Ende letzten Jahres entlassen.
Schauen wir mal, was wird.
Uns würde natürlich interessieren, was ihr so zu dem Fall denkt, was ihr zu Yuka Takaoka denkt. Vielleicht habt ihr auch noch andere Gedanken, andere Perspektiven, andere Vorstellungen dazu. Wir haben uns auf jeden Fall bemüht, den Fall aus einer sehr, ja, ich würde sagen, eher psychologischen, rationalen Perspektive zu betrachten und weniger darüber nachzudenken, was es für ein Schock gewesen sein muss, für ihren Ex-Freund mitten in der Nacht abgestochen zu werden. Ja, lasst uns gerne wissen, was ihr so dazu denkt, wie ihr das empfunden habt. Seid lieb zueinander, passt auf euch auf und tschüss!
Das war Blackbox, der Cycling-Podcast. Eine Produktion von Auf die Ohren. Konzept und Redaktion Maxi Bels und Barbara Focke.
Schnitt und Sounddesign Milan Fay. Projektleitung und Vermarktung Marie Seltmann.